Bei mir im Studio sitzt mir gegenüber Heinz Scholler, er ist Mitglied der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Mir gegenüber sitzt auch Andreas Locke, er ist freier Publizist. Hallo Andreas.
Hallo.
Der Heinz hat es eben angesprochen, Thema der heutigen Sendung ist wie auch das Thema der Diskussionsveranstaltung die Hartz-Gesetzgebung und der Protest dagegen. Kannst du uns ganz kurz mal zusammenfassen, was war der Anlass für die Hartz-Gesetzgebung, was war das Leiden Deutschlands und was war sozusagen in ganz knappen Worten die Antwort, die Hartz IV gegeben hat?
In ganz knappen Worten, es war jetzt ja auch wieder in seltsamer Weise gar nicht zu hören in den Kommentaren zur gestrigen Wahl im Osten, ist es so, Leute werden verarmt. Leute bekommen, wenn sie arbeitslos sind, immer weniger. In staatlicher Definition wird ihnen klargelegt, dass sie für ihren Lebensunterhalt eine einzige Störung für alle Belange, für die es in Deutschland wirklich ankommt, sind. Und die Definition, die wir in Deutschland von allen Politikern und allen Journalisten erfahren, ist kurz gefasst die: Wer leidet eigentlich in Deutschland? Nicht die Leute, die wenig Geld haben, die immer weniger Geld haben, um sich etwas davon zu kaufen, die ihren Lebensstandard immer weiter zurückschrauben müssen, sondern wer leidet, das ist Deutschland. Und wer hat einen berechtigten Anspruch eigentlich in Deutschland? Na, eigentlich nur einer, nämlich derjenige, der zum Kreis der Wirtschaft zählt. Die Wirtschaft, die hat einen Anspruch, nämlich auf Wachstum ihrer Gewinne, auf Senkung ihrer Kosten, und das sind die Lebensunterhaltskosten der Leute, die beschäftigt sind, auf Senkung der Kosten derjenigen, die gar nicht beschäftigt sind. Das sind die einzig berechtigten Ansprüche, die heutzutage überhaupt als hier in Deutschland gültig vorgetragen werden. Eigentlich ein Anlass für diejenigen Leute, die hier leben, sich Gedanken zu machen, ob dieses System ihnen eigentlich taugt. Wer behindert den Anspruch? Naja, das ist auch in den Kommentaren aller Fachleute und Wirtschaftsbosse zu entnehmen. Naja, diejenigen, die werktätig sind, arbeiten müssen, Lohn beziehen, Sozialfälle sind, also mit ihrem Lebensunterhalt. Das sind so quasi die Grunddefinitionen, von denen in Deutschland ausgegangen wird, wenn man heutzutage über Verkürzung der Zuwendungen, die man aus Sozialkassen bekommt, redet. Das sind die Grunddefinitionen, die eigentlich eingeschoben werden von den Politikern in ihren Ämtern und den Journalisten in den Radio- und Fernsehstuben. Und da wollen wir uns ja heute mal sehr kritisch mit befassen.
Ich fasse ganz kurz zusammen. Also Deutschland leidet an einer Schwäche des Wirtschaftswachstums und hat als Rezept dafür, der Kanzlerin des Agenda 2010, die Verarmung der Leute in petto, regiert das auch herbei. Die Hartz-Gesetzgebung, Hartz IV, macht genau das. Sie definiert ganz genau, wie viel die Leute nach dem neuen Gesetz bekommen. Und der Kanzler rühmt sich damit, dass das weniger sein wird als vorher, weil er nämlich Einsparungen macht. Kommen wir auch später noch zu Heinz. Dagegen regt sich ein Protest, nicht nur im Osten, aber vor allen Dingen auch im Osten. Und jetzt wird die Regierung so ein klein bisschen selbstkritisch mit diesem Protest. Was fällt ihr denn dazu ein?
Tja, selbstkritisch, ob das die passende Bezeichnung ist. Selbstkritisch jedenfalls nicht in Bezug auf ihr sozialpolitisches Vorhaben, Hartz IV, das wir gerade eben charakterisiert haben als ein großflächiges Verarmungsprogramm. Selbstkritisch, naja, ich will es mal versuchen folgendermaßen einzuordnen. Die Regierung, die es doch immer nur gut meint für Deutschland, für den Standort Deutschland, die stellt fest, dass bei ihrem Hartz-IV-Programm alle möglichen Leute sich aufregen und dagegen sind, bloß deswegen, weil es ihnen an den Geldbeutel gehen soll. Da besinnt sich die Regierung darauf, dass Demokratie eine Angelegenheit ist, wo erstens einmal eine Regierung ansagt, wo es lang geht. Wo aber zum Zweiten das politische Verfahren, die politische Kultur, wie man da heutzutage dazu sagt, erst dann so richtig rundum als gelungen gelten kann, wenn das beglückte Volk, der Souverän in der Demokratie, sich mindestens abfindet mit den Maßnahmen, die die Regierung vorgibt, am besten sein Einverständnis, seinen Beifall kundgibt. Erst dann ist Demokratie so richtig gelungen, aber bitte wohlgemerkt, in genau dieser Reihenfolge. Genau diese Reihenfolge betrifft das Gelingensproblem in der Demokratie. Die Reihenfolge ist, die Regierung beruft sich darauf, dass sie gewählt worden ist. Als Gewählte ist sie freigesetzt und beauftragt, mit ihrer Monopolgewalt alle Lebensumstände in diesem Lande, an diesem Standort zu bestimmen. Und alle anderen, die gewöhnlichen Leute, die Wähler, eben die nicht Gewählten, sondern die Wähler, sind dann verpflichtet, sich an das zu halten, was ihre Regenten über sie verfügen. Das ist der erste Punkt der Reihenfolge. Und der zweite Punkt der Reihenfolge ist, die Regierung hat in der Demokratie gewissermaßen die Verpflichtung, ihre freihändig gefassten Beschlüsse dem Volk gegenüber so mundgerecht darzubieten, dass das Volk ihnen beipflichtet. So, das ist jetzt bei dieser Hartz-IV-Affäre etwas prekär vom Standpunkt der Regierung aus. Denn es gibt jede Menge Leute, die finden das, was weiß ich, ungerecht, die mögen das nicht so gern, dass man ihnen in ihren ohnehin sehr schmalen Geldbeutel langt und so weiter. Und die machen sich sogar ein bisschen protestmäßig bemerkbar. So, jetzt zu der Selbstkritik der Regierung, auf die du angespielt hast. Wie gesagt, das Hartz-Programm, das die Regierung ausgekocht hat, das wird nicht kritisiert. Ganz im Gegenteil. Da sagt jeder Regierungsvertreter, das muss sein. Wenn auf der anderen Seite das Volk ein bisschen ungut aufgelegt ist in Bezug auf diese Hartz-Maßnahmen, dann hat die Regierung daraus folgenden Schluss gezogen. Dann muss das ein, Zitat, Vermittlungsproblem sein. Mit anderen Worten, dann hat man das dem Volk einfach noch nicht gut genug, noch nicht viel genug, noch nicht ausführlich genug, noch nicht auf allen Kanälen genug beigebogen. Tja, was denn? Dass dieses Hartz-IV-Programm sein muss. Vermittlungsproblem. Das ist eine sehr, sehr, sehr lustige Beschreibung einer Problemlage. Da wäre ich geneigt zu sagen, da bin ich mal gespannt. Was soll denn bitteschön der gute Grund sein, der mir, sagen wir mal, ich wäre ein künftiger Empfänger von Arbeitslosengeld 2 und wäre auf 345 Euro Diät gesetzt, ne? Gesetzt den Fall, das wäre bei mir so, da bin ich drauf gespannt, was das für ein guter Grund sein soll, den der Herr Kanzler oder sein Vizekanzler oder wer sonst auch immer aus der Regierung für mich parat hat, dass ich das einsehen soll. Der Sache nach kommt doch wohl heraus, wenn die mich verarmen wollen, dann steht da Interesse gegen Interesse. Naja, dementsprechend eigenartig fallen ja auch diese Vermittlungsbemühungen, diese Erklärungsbemühungen der Politiker aus. Jeder weiß, der Hauptwitz ist schon dadurch gelaufen, dass der Kanzler zugegeben hat, es gibt ein Vermittlungsproblem und zur Lösung dieses Vermittlungsproblems eine eigene Person ernannt hat. Der Münte, unser Münte, der personifiziert gewissermaßen den guten Willen der SPD, den sie beim Leute verarmen hat. Der hängt sich dann an roten Schal um. Das ist offensichtlich schon bei weitem genug, um einen SPD-Stallgeruch zu vermitteln oder so etwas. Und was sagt er dann? Was erklärt er denn dann? Ja, ich habe von ihm noch nie irgendetwas anderes vernommen als die ewige gebetsmühlenhafte Wiederholung von Hartz IV ist notwendig, Hartz IV ist notwendig, Hartz IV ist alternativlos, ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht anders geht, dass es sein muss. Naja, wie gesagt, ich habe es ja schon angedeutet, mich wundert es nicht. Wie soll das auch gehen? Ein guter Grund für Verarmung, sodass am Ende die Leute sagen, Mensch, jetzt habe ich es kapiert. Jawohl, lieber Kanzler, verarme mich, ich habe es eingesehen. Wie soll das bitteschön auch gehen?
Du hast am Anfang darauf angesprochen, dass es so eine Reihenfolge gibt, wie Demokratie funktioniert, nämlich du hast gesagt, da gibt es also Leute, die werden gewählt, wir sagen mal alle 4 Jahre, dann machen die Gesetze und die setzen sie durch bei den Wählern und gelungen ist das Ganze aber erst, hast du gesagt, wenn tatsächlich alle dazu auch Ja sagen und das nanntest du dieses komische Vermittlungsproblem, ne? Gelöst im Sinne, oder versucht zu lösen, gelöst vielleicht sogar durch diesen Herrn Müntefering. Jetzt gibt es aber dennoch hier in Deutschland Leute, die kritisieren das, was die Regierung macht. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, Andreas, die Opposition tut es ja. Die kritisiert die Regierung und sagt, das wäre doch nicht alles in Ordnung. Was ist denn das für eine Art Kritik, die Opposition hat? Kritisiert die denn tatsächlich den Inhalt von Hartz IV?
Nein. Unzufriedenheit in der Demokratie wird quasi mit einer Gebrauchsanweisung versehen. Eine Opposition in unserer Demokratie, das konnte man am gestrigen Wahlabend wieder so schön sehen, hat eine sehr eigene Definition von Kritik. Die Kritik heißt nicht, den Leuten geht es schlecht. Das muss man ändern. Wenn das, was politisch durch Kapitalismus und Herrschaft in diesem Lande den Leuten schadet, dann sollte man dieses vielleicht angehen. Nein, es geht ganz anders. Opposition zu sein heißt, wir kümmern uns um die Kritik, die überhaupt zulässig ist. Nämlich in unserer Arbeitsteilung mit der Regierung reden wir im Namen der Bürger und zwar so, wie der Bürger überhaupt Kritik äußern können darf. Das Dürfen des Bürgers wird nämlich sehr klar definiert. Lieber Bürger, du darfst in 4 Jahren wieder an die Urne und darfst ein Kreuzchen machen. Und zwar, wenn du unzufrieden bist, ist die einzige zulässige Art und Weise, der Unzufriedenheit einen Ausdruck zu geben, wähl uns, die Opposition. Jetzt ist es so, wenn sich um die Sache, die Verarmung der Leute überhaupt gar nicht geschert wird, wenn die Verarmung der Leute in Ordnung geht, wenn die CDU als Oppositionspartei im Bund sowieso nur die Position vertritt, das sei erstens richtig, müsse unbedingt fortgeführt werden, diese Verarmungspolitik, damit es der Wirtschaft wieder besser geht und den Leuten dafür schlechter. Wenn das alternativlos gesehen wird, dann kommen natürlich Politiker, die oppositionell sind, in eine gewisse Schräglage. Die haben ein Problem. Das Problem ist ebenso bezeichnend wie absurd. Nämlich, sie sagen, wählt uns, wir machen es besser. Wenn die Leute von dieser Politik aber wenig haben, wenn die Leute im Gegenteil bemerken müssen, es geht ihnen, wenn sie denn arbeitslos werden oder irgendwie in die Situation einer Bedürftigkeit kommen, immer schlechter. Naja, was macht dann eigentlich eine Opposition wie die jetzige im Bund, aber auch in den Ländern? Sie macht ganz einfach einen Übergang, der ist kurios. Der Übergang heißt, ich muss Kritik ersetzen. Ich muss Kritik an der Sache einfach ersetzen. Ich muss aber trotzdem etwas hinkriegen. Und das ist in Deutschland zu einer einzigen witzigen Formulierung, die so absurd ist, dass es einem gruselt, geworden. Nämlich handwerkliche Fehler. Versteht ihr? Bei handwerklichen Fehlern will ich die Sache überhaupt nicht kritisieren. Ich will auch gar nicht versprechen, dass es den Leuten, wenn ich als Opposition in die Ämter komme, irgendwie besser ginge. Nein, im Gegenteil. Ich sage nur, ihr habt, Unzufriedenheit. Unzufriedenheit dürft ihr ableiten. Unzufriedenheit dürft ihr in ein Kreuzchen ableiten. Und das Wort, das ich euch dafür gebe, ist schlecht gemacht. Die Regierung hat es schlecht gemacht. Die Regierung sagt von sich, ich habe das Richtige gemacht, nur schlecht vermittelt. Jetzt kommt die Opposition daher und sagt, die Sache ist schon total in Ordnung, eure Verarmung und die Politik, die ihr als Regierung als Verarmungspolitik macht, das geht klar. Nur wählt uns, weil wir sind diejenigen, die es besser machen. Das ist eigentlich zum Abgewöhnen. Demokratie lässt eigentlich, so sagen es die Oppositionellen, keine Alternative, weil immer nur die personelle Alternative, wir machen dasselbe, nur anstelle der anderen, zur Diskussion und zur Wahl steht. Die Sache selbst ist durch Wahlen überhaupt nicht zur Wahl gestellt, nur die Frage, wer macht es? Das ist eine Klarstellung, die die Oppositionellen uns liefern in all diesen Wahlzeiten.
Ja, du sagst eben, die Opposition hätte so eine Art Schieflage, ja, und das möchte ich kurz mal bebildern, da hast du wahrscheinlich, das würde ich unterstützen, denn wenn sie tatsächlich, und das ist der Fall, nichts gegen die Hartz-IV-Gesetzgebung hat, also nichts gegen die Verarmung der Menschen hat, sondern im Gegenteil genau das unterschreibt, dann fällt es ihr schwer, im Namen der Opfer zu sprechen, und dennoch tut sie es. Nur auf eben diese komische Art, die du eben angesprochen hast, auf diese Art, Verarmung muss sein, aber sie müsste nicht so schlecht gemacht sein. Sie könnte etwas besser gemacht sein, diese Verarmung. So, das lässt sich die Regierung allerdings nicht ganz gefallen. Selbst gegen diese Art von Kritik hat sie was, vor allen Dingen, wenn sie von rechts oder von links außen kommt. Heinz, wie befasst sich die Regierung mit der Kritik der SPD, der PDS?
Das Stichwort dafür heißt: Die Regierung wirft allen anderen politischen Interessenten an diesem Hartz-IV-Protest, an diesen Montagsdemos und so weiter und so fort vor, diese anderen politischen Interessenten außerhalb der Regierung, die seien populistisch. Das ist mal ein interessanter Vorwurf. Mitten in der Demokratie sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Populismus. Populus heißt Volk auf Lateinisch, Demokratie heißt bekanntlich Volksherrschaft. Und jetzt ist es mitten in der Volksherrschaft ein politischer Vorwurf erster Güte, wenn Politiker untereinander sich den Vorwurf machen, sie seien populistisch. Das ist mal lustig. In der Volksherrschaft ist es ein Vorwurf, zu sagen, gewissermaßen, man richtet sich nach den Meinungen, nach den Stimmungen des Volkes. Das ist in der Demokratie eigenartigerweise ein Vorwurf. Der Klartext dieses Vorwurfs, und der gibt dann halt einen ziemlich starken Aufschluss darüber, worum es in der Demokratie geht. Der Klartext dieses Vorwurfs Populismus heißt: Du, mein Konkurrenzpolitiker, richtest dich viel zu sehr nach der Meinung des Volkes. Du bist gewissermaßen ein Opportunist gegenüber der Volksmeinung und deswegen verrätst du, bloß weil du im Volk populär sein willst, deswegen verrätst du die harten politischen Notwendigkeiten, die wichtigen Grundsätze, die wegen Deutschland und wegen dem Standort Deutschland und wegen seines künftigen Erfolges in der Welt sein müssen. Also der Vorwurf Populismus ist ein glasklares Bekenntnis dafür, dass es bei Demokratie sich handelt um eine Herrschaftsform über das Volk, die ihre ganz eigenen Notwendigkeiten und politischen und ökonomischen Sachnotwendigkeiten kennt, welche auf Kosten des Volkes gehen und ausgetragen werden. Also bitte sehr, das sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Wenn ein erstrangiges quasi Spielmaterial der politischen Konkurrenz in der Demokratie heißt, dass die sich wechselseitig den Vorwurf des Populismus machen. Zum anderen sagt die Regierung, sie kennt bei diesen ganzen Trittbrettfahrern des Hartz-IV-Protestes, die populistisch daran partizipieren wollen, da kennt sie politische Abweichler. Die gehören eigentlich nicht dazu. Diese politischen Abweichler, weiß jeder, das ist einerseits die PDS, die Nachfolgepartei der SED, und das sind andererseits die Rechtsradikalen, diese Rechtsaußenparteien. Jetzt ist der nächste Witz, der mir dabei aufgefallen ist. Der Populismusvorwurf, der wird jedenfalls von Seiten der Regierungsparteien immer dahingehend fortgesetzt. Die Hauptpopulisten, also die hauptschlechten politischen Konkurrenten, sind welche, die stehen außerhalb des Verfassungsbogens, wie das so schön heißt. Das sind eigentlich von Haus aus Abweichler in der Demokratie, wo die Demokratie nur so grenzenlos gut und tolerant ist, dass es die nicht gleich verbietet, sondern erstmal zum politischen Konkurrenzgeschäft sogar zulässt. Aber wenn sie zugelassen sind, haben die etablierten Parteien, wie sie sich selber ja nennen und was sie offensichtlich als einen Ehrentitel verstehen, dann haben die etablierten Parteien gerade die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, den Wähler, den Volksmenschen, der ja in ihrer Lesart immerzu geneigt ist, den Rattenfängern auf den Leim zu gehen. Dann haben also die etablierten Politiker und Politikerinnen die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, die politischen Abweichler zu entlarven, damit nur ja niemand sein Wahlrecht mal so herum ausübt und denen die Stimme gibt. Bei der PDS, also wohlgemerkt, ich will mich jetzt hier an dieser Stelle eines Urteils über die PDS gerade mal enthalten. Wer sich dafür interessiert, das kommt todsicher zur Sprache bei unserer Diskussionsveranstaltung am Mittwoch, den 22. September, 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus. Neben so manch anderem wird da auch die PDS vorkommen. Jetzt hier für unsere Verwendungsweise interessiert mich gerade was anderes. Da stelle ich nämlich fest, scheißegal, was die PDS tatsächlich macht und denkt, und scheißegal, dass die PDS meiner unmaßgeblichen Auffassung nach in der Bundesrepublik Deutschland, in der wiedervereinigten Bundesrepublik Deutschland schon längst angekommen ist, vielleicht sogar im Übersoll angekommen ist, was von meinem Standpunkt aus kein Kompliment darstellt. Aber scheißegal, damit befasst sich die Regierung und in dem Falle auch die CDU und FDP-Opposition nicht im Mindesten, sondern sie präpariert die PDS als einen Watschenmann des Populismus heraus. Sie präpariert heraus, dass die PDS ganz unberechtigterweise sich mit dem Protest der Massen gemein macht oder diesem Protest der Massen ihre Stimme verleiht. Und zwar unberechtigterweise, weil sie genau genommen außerhalb der ordentlichen, der zugelassenen, der berechtigten, der erfolgsverwöhnten Parteien, eben der etablierten Parteien in der Bundesrepublik Deutschland steht. Und wie jeder mitgekriegt hat, sie schaffen es noch 15 Jahre, nachdem sie den Realsozialismus in Deutschland in Gestalt der DDR endgültig beseitigt haben, 15 Jahre danach schaffen sie es noch, die üblen Zustände, die das wiedervereinigte Deutschland in seiner Ostzone angerichtet hat, als Erblast des falschen SED-Systems hinzustellen. Offensichtlich gelingt es ihnen, noch nach 1000 Jahren zu sagen, meinetwegen, es gibt viel zu viel Arbeitslose in Ostdeutschland, wer ist daran schuld? Der Honecker.
Du hast eben die PDS erwähnt und auch den Vorwurf, den die Regierung ihr macht. Die PDS selbst hat ja an den Hartz-Gesetzgebungen ungefähr 55 Euro auszusetzen. Das ist nämlich die Summe, um die sie dieses Arbeitslosengeld 2 erhöhen möchte. Ansonsten geht ziemlich viel in Ordnung, was da passiert. Und dann handelt sie sich dennoch von der Regierung den Vorwurf Populismus ein, nämlich dem Volk zu sehr aufs Maul geschaut, dem Volk zu sehr nach dem Mund geredet, dabei noch undemokratisch.
Ja, lass mich das mal dahingehend zusammenfassen. Es ist ganz unabhängig davon, was man selber politisch von der PDS hält oder was man selber politisch gar etwa von diesen Rechtsradikalen da hält. Der Witz ist der, kaum treten solche Parteien auf und kaum werden sie von den sogenannten etablierten Parteien unseres Verfassungsbogens als politische Abweichler hingestellt, als welche, die gar nicht zu unserem ökonomischen und politischen System passen. Kaum ist das passiert, heißt die Fortsetzung, genau dieses System Marktwirtschaft und Demokratie, genau dieses System, was momentan eine so verheerende Volksverarmung allüberall anrichtet und sogar verkündet, dass das Wohlleben dieses Systems, des Standorts Deutschland, vom Gelingen der Volksverarmung abhängig ist. Genau dieses System kommt daher und sagt, es gibt Abweichler vom System und das ist der allerbeste Grund, dass ihr dieses, unser System, nicht bloß nicht mehr kritisiert, sondern per Wahl eindeutig wieder ermächtigt, nämlich dazu ermächtigt, die politische Macht rechtmäßig und regulär über euch auszuüben. Das halte ich mal für ein dickes Ei. Man wirbt mit Abweichlern vom System dafür, dass das System unbedingt in Ordnung geht, ganz scheißegal, dass dieses System momentan gerade seine Leistungsfähigkeit in Sachen Verarmung kundtut.
Und wie du es eben sagtest, da heißt das Argument einfach, die sind undemokratisch. Es gibt ja schon andere, die an der Macht sind. Dieser Zusammenhang von wie geht Ermächtigung, was folgt daraus und was ist dann eigentlich in der Demokratie deshalb erlaubt oder auch nicht mehr erlaubt. Dazu gibt es ja eine ganze Elite, die dem deutschen Volk in den Medien Nachhilfeunterricht gibt. Andreas, kannst du das mal ein bisschen einschätzen, und zwar sowohl was sie sagen, als auch was tatsächlich Sache ist?
Ja, wenn ich den Fernseher einschalte oder andere Radiosendungen als die, die wir hier gerade machen, dann oder die Zeitung aufschlage, dann habe ich den Eindruck, manchmal handelt es sich um Leute, die meinen, sie müssen wirklich einmal Demokratie erklären und Demokratie erklären, das heißt, dem Volk mal den Kopf waschen. Wer denkt, er kann protestieren gehen, weil ihm der Lebensunterhalt zusammengestrichen wird, wie es die Ostdeutschen tun, dem wird erklärt, Protest, das ist zwar erlaubt, aber jetzt kommt nicht etwa eine Aufklärung, Leute, ihr täuscht euch. Ihr kriegt unglaublich gutes Geld und ihr könnt ganz toll leben, sondern es gibt eine Klarstellung, die heißt ungefähr so: Wer protestiert, muss eigentlich sich klar machen, in einer Demokratie geht das nicht. Nämlich, wir bestehen von politischer Seite darauf, dass Demonstranten und Demonstrationen nicht eingreifen dürfen in das gelungene und gute Verhältnis, das in unserer Demokratie überhaupt grundlegend ist. Dieses Verhältnis heißt, da oben wird beschlossen und unten wird hingenommen. Oben wird beschlossen und unten wird eigentlich ja weder Protest gewählt noch protestiert, sondern es gibt eine Art sittliche Pflicht, die alle diese Anne Wills und wie sie alle heißen in den Rundfunkanstalten uns vortragen, die Anchormen und Leitartikler und Bildzeitungsschreiber und Spiegelschreiber, alle Mann, nämlich wir bestehen auf einem sehr grundsätzlichen Zusammenhang, nämlich in einer Demokratie gibt es einen störungsfreien Bezug zwischen Hinnahme des Programms und Beschluss des Programms. Das ist die Art und Weise, wie bei uns das Ganze als exzellentes Verfahren von Zuordnung von Staat und Volk geregelt ist. Und dafür muss jeder seine Rolle einhalten. Die Parteien, die übernehmen die Rolle gern. Ihre Rolle heißt, wir lassen uns wählen und dann sagen wir euch, liebe Wähler, das, was ihr wolltet. Wir interpretieren euren Willen. Wir sagen euch, was ihr eigentlich wollt, wieder in jeder Wahlsendung zu verfolgen. Euer Ja oder Nein ist eigentlich immer nur ein Ja zu uns. Egal, was ihr euch gedacht habt beim Wählen, wir interpretieren, was ihr beim Wählen eigentlich zu sagen hattet, weil das ist unsere Aufgabe. Wir behalten das Sagen. Und ihr, welche Aufgabe habt ihr? Das Volk muss in unserer Demokratie, so wird es dann in jeder Wahlsendung wieder ausgebreitet, nicht nur einfach gehorchen, weil die Gesetze gelten, sondern es hat auch noch so eine zusätzliche sittliche Pflicht, nämlich es muss die Herrschaft respektieren, wenn die oben ist, unbeirrt den Weg gehen, den Weg von Hartz IV, sagen alle Kommentatoren in allen Sendungen des Fernsehens, wenn sie die Ostergebnisse der Wahlen interpretieren. Und wenn ihr denn wählen dürft und die da oben gewählt sind, dann ist eure Rolle als Wahlvolk auch vorbei. Als Wahlvolk müsst ihr einsehen, ihr hattet die Chance, ja was eigentlich, über die Frage, wer das Hartz-Programm, wer das Verarmungsprogramm am besten durchführt, ein Kreuzchen zu machen. Und jetzt ist Ruhe angesagt. Eigentlich, so ist jeder Journalist sich einig, ist die Idee, überhaupt einen Kanzler im Wahlkampf mit Pfiffen oder gar einem Ei zu empfangen, ein einziger Angriff auf das, was in der Demokratie gilt. Der Mann hat einen Anspruch darauf, dass er macht, was er will, und die Leute sollen, vielleicht dürfen sie ein bisschen murren, aber sie haben eine Pflicht, so ist im Grunde genommen der Auskunftstenor aller Journalisten und aller veröffentlichten Meinungen, sie haben eine Pflicht, dem Kanzler letztlich nicht nur zu gehorchen, sondern der Regierung auch irgendwie, ob es nun von CDU oder SPD die Gestellte ist, den Rücken zu stärken.
Ganz kurz ausgedrückt heißt es ja im Volksmund, nur du kannst ja das nächste Mal jemand anders wählen. Das ist so ungefähr das Argument, mit dem man dann auch jede Kritik abwirkt.
Ja, vor jeder Wahl wird gesagt, wenn du nicht wählen gehst, darfst du dich nicht beschweren. Nach der Wahl wird gesagt, du hast gewählt, also darfst du dich nicht beschweren. Insofern kürzt sich heraus, dass eine Wahl etwas taucht für Protest, Veränderung, Beschwerde. Es ist tatsächlich nur die Ermächtigung derjenigen, die in dieser Regierung und in ihrer Funktion als Opposition oder Regierung dann die Regierungsgeschäfte eines Ladens führen, wo Wirtschaftswachstum auf Kosten der Leute herbeiregiert wird.
Heinz, der Andreas hat also eben das Verfahren der Demokratie so beschrieben, ja gut, da wird alle 4 Jahre gewählt, danach regieren die gewählt wurden, die Regierung regiert, bestimmt die Lebensumstände der Gewählten und die Gewählten müssen dem zustimmen, ja, die müssen das sogar gut finden. Darüber, sag ich jetzt mal, wacht eine vierte Gewalt, nämlich die Medien, die sich anschauen, geht diese Rollenteilung auch wirklich in Ordnung und welche Art von Kritik regt sich denn im Volk? Die Medien, was sagen die dazu?
Naja, kann man sich vielleicht mal so vor Augen führen. Bei den Politikern und Politikerinnen selber, da gehören diese demokratischen Touren des Herrschens und des Einseifens des Volkes, die wir gerade eben versucht haben zu geißeln, natürlich zum Beruf und zum Berufsbild mit dazu. Bei den Journalisten, naja, die sind ja keine Politiker. Die brauchen auch nicht gewählt zu werden. Die haben von sich auch das Selbstbild. Sie sind ganz freie, unabhängige Wächter, tja, worüber? Also frei und unabhängig. Es gibt halt keine Journalisten, jedenfalls sind mir keine bekannt, die in ihren Medien, im Fernsehen, in der Frankfurter Rundschau, im Spiegel, in der Bildzeitung, so Zeug als Kritik an Marktwirtschaft und Demokratie zum Besten geben würden, wie wir es heute hier versucht haben. Obwohl, wie gesagt, die Journalisten freie Wächter des Gelingens sind. Naja, sie beziehen in all ihrer Freiheit und Unabhängigkeit das Gelingen, um das sie sich
ganz kurz
Sorgen machen.
Die Art von Kritik, von der du sprichst, die Art von Kritik, die du jetzt gerade meinst, die hier gelaufen ist, das ist eine Art, wenn ich die richtig verstehe, eine Art der Kritik, die so eine Notwendigkeit anzweifelt und die sagt, möglicherweise ist das gar nicht notwendig, sondern von der Regierung bestellt.
Ja, und in Fortsetzung davon, mir ist dran gelegen, die Leute darauf aufmerksam zu machen, bei dem, was die Regierung befiehlt, auf sozialpolitischem, meinetwegen auch auf lohnpolitischem Gebiet und so weiter, da steht Interesse gegen Interesse. Und die Regierung macht sich momentan für meine Begriffe sehr darum verdient, klarzustellen, dass die Interessen des Standorts Deutschland, des deutschen Kapitalismus und die Interessen seiner lohnabhängigen Mehrheit schlechterdings nicht vereinbar sind.
Und diese Art von Kritik, die findet man tatsächlich nirgendwo in den Medien.
Die vermisse ich von Bild bis Spiegel und Fernsehen, obwohl sie so auf der Hand liegt. Daraus schlussfolgere ich, dass Sorgerecht von modernen Journalisten, also auch die Dinge, worauf ihre Kritik sich bezieht, die beschränken sich allein auf das gute Gelingen dieses Ladens. Deswegen ist es ja auch so, ihr könnt jeden x-beliebigen Artikel in jedem x-beliebigen etablierten Organ oder in jeder x-beliebigen Rundfunk- und Fernsehsendung etablierten Zuschnitts zur Kenntnis nehmen. Der fängt meinetwegen immer an mit, das Volk protestiert gegen Hartz IV, eine gewisse Berechtigung kann man ihm da nicht absprechen, zumal uns sehr einleuchtet, dass die Regierung ein Vermittlungsproblem hat und handwerkliche Fehler begangen hat und so weiter und so zu. Aber nach spätestens 10 Sätzen von Verständnis über, man kann ja mal protestieren, spätestens nach 10 Sätzen kommen die alle todsicher zu dem Befund, aber die Reform, das Verarmungsprojekt, sag ich dazu, die Reform, die die Bundesregierung sich vorgenommen hat, die ist alternativlos, die ist notwendig, die muss sein. Und die ganze Leier, die die Regierung und die Opposition vorgegeben haben und die wir gerade eben versucht haben, schlecht zu machen. Also aus ganz freien Stücken kommen die Journalisten und Journalistinnen, diese vierte Gewalt der Demokratie, daher, und passen immer nur auf eines auf, nämlich ob das Staatsprogramm, das die Regierung sich vorgenommen hat, auch gut gelingt und ob die Amtsträger, die gerade im Amt sind, dieses ihr Staatsprogramm gut absolvieren. Deswegen ist die Kritik dieser Journalisten, weil sie sich einzig und allein diesem Maßstab verschrieben hat, am Ende die schiere Antikritik.
Vielleicht noch so viel zu den Journalisten, zu den Medien. Sie verstehen sich ja als Anwalt der Leute und kommen dabei doch ganz, ganz leicht mit einer Hetze auf genau die Opfer raus, deren Anwälte sie sich hinstellen. Sobald sich dann mal irgendwelche Opfer aufstellen und tatsächlich Kritik üben, dann kriegen die das mit den Medien zu tun. Nämlich so ist es geschehen oder so geschieht es gerade bei den Montagsdemonstranten. Jetzt wollen wir die nicht in Schutz nehmen, sondern wir wollen mal erklären, unter welcher Parole gehen die denn los? Was ist denn das für sie nennen sich ja, sie sagen ja, das Volk sind wir, und worauf spielen die denn an? Ist das eine gute Kritik, die die wenigstens haben?
Ich will jetzt gar nicht auf die Demonstranten schimpfen. Ich finde nicht, dass sie eine gute Kritik haben. Das, was die Journalisten ständig vernachlässigen, überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, ist, welche Erwartungen eigentlich die Ostdeutschen, da sind ja die großen Montagsdemos, an ihren Beitritt zum Westen hatten und was diese Erwartungen eigentlich beinhaltet haben. Ein ganz kurzer Gedanke nur drauf. Die Ostdeutschen sind auf etwas hereingefallen. Sie haben nämlich gedacht, ihre Ausnutzung für den Realsozialismus, den würde man gegen etwas viel Besseres eintauschen können. Wenn man lohnabhängiger im real existierenden Kapitalismus wird, mit modernen Unternehmern, oh, dann würde man was kriegen. Dann würde man tolle Autos, volle Kaufhäuser und einen tollen Wohlstand kriegen. Und was haben sie gekriegt? Pustekuchen. Der Punkt heißt nämlich, die Annahme, die sie grundlegend gehabt haben und leider immer noch haben, als Lohnabhängiger im Kapitalismus könne man mit Lohnarbeit zu einem Wohlstand kommen. Das wird ihnen um die Ohren gehauen. Nein, das geht nicht. An diesem Glauben halten sie ein Stück weit fest. Sie sagen, Mensch, wir wollen doch arbeiten, das müsste doch vorankommen, und berufen sich auf die alte Tradition der Montagsdemos. Denken quasi, Mensch, wie früher könnte man doch hingehen und sagen, wir sind das Volk, und dann sagt die Regierung, sie tritt zurück oder macht etwas anderes. Ganz weit gefehlt. In unserer modernen Demokratie kriegen die Leute etwas um die Ohren gehauen, dass es nur so wackelt. Nämlich, sie kriegen klargestellt. Es gibt einen Unterschied zwischen gestern und heute. Im neuen System von Kapitalismus und demokratischer Bestellung der Herrschaft, da gibt's eine Rechtslage. Und, liebe Leute, wenn ihr euch schlecht behandelt vorkommt, als ob es das im Kapitalismus nicht ständig gäbe, so ist es, ne, so wird argumentiert, ja, schlecht behandelt sich vorkommen, dass es einem schlecht geht, das ist doch kein Grund, dass man sich hier gegen irgendetwas stellen dürfte. Nein, hier geht es so zu, es gibt ein Recht, es gibt ein Gesetz, und wenn das beschlossen ist, müsst ihr es einfach befolgen. Egal, ob es euch wohltut. Der Test, ob dieses System einem eigentlich zum Wohle ist oder ob das Wohl hierzulande das Wohl von Unternehmen und Staat ist, also in diesem Allgemeinwohl das eigene Wohl gar nicht eingeschlossen ist, dieser Test wird verweigert. Und es wird gesagt, Leute, passt auf, wo euer Schaden durch Gesetze zustande kommt, die demokratisch beschlossen wurden, da hat euer Protest einfach sein Recht verloren. Es ist so, im Namen des Volkes darf man nicht eingreifen, da darf man nichts verlangen. Es wird sogar gesagt, Mensch, ihr habt doch damals Freiheit gewählt. Freiheit, das heißt doch nicht Wohlstand, als wäre das eine Klarheit. Und da könnten die Leute etwas lernen. Der Anspruch, wir sind eine echte Demokratie, ist genauso bedingungslos, genauso prinzipiell wie die alte Frage, ihr müsst prinzipiell für das andere System sein. Erbarmungslos wird darauf bestanden, wir haben ein Recht auf Zustimmung. Und nachzutragen ist eigentlich nur, die Montagsdemonstranten, die machen die Systemfrage, die ihnen von den Politikern hier und dort vorgeworfen wird, überhaupt leider gar nicht auf. Das, was ihnen hingerieben wird, die Frage, ihr bringt das ganze System in Unordnung und stellt euch prinzipiell dagegen, leider nicht. Die Gründe dafür können wir tatsächlich dann auf unserer Veranstaltung am Mittwoch, dem 22. im Gewerkschaftshaus, 19.30 Uhr, diskutieren. Da wird es die Gelegenheit geben. Für heute ist das für mich mein letztes Argument.